Danke, Raphael, genau. Lüften ist immer gut. Wir lassen gerade offen. Gut. Heute feiern wir ja 7 Jahre Treff Plus. 7 lange Jahre, als wir vor 7 Jahren aufs Herz bekommen haben, für Tamilen zu beten in unserem Quartier und etwas zu machen für sie. Da hat uns Gott in den letzten 7 Jahren 40 Nationen geschenkt, die durch unsere Deutschkurse und den Mittwoch und alle anderen Aktivitäten. Ja, wir wurden gesegnet und sie wurden gesegnet, denke ich. Wir werden nachher noch etwas davon berichten. Jetzt möchte ich aber zuerst ein Thema anschneiden in der Predigt. Ihr habt es schon gesehen. Es geht um eine alltägliche Diskussion unter den Jüngern von Jesus. Die 12 waren wie oft zu Fuß unterwegs zwischen Galiläa und Jerusalem und führten ein Streitgespräch über die Frage, wer von ihnen wohl der Größte sei. Was für eine aktuelle, tiefgreifende Frage. Wer ist der oder die Größte, die Wichtigste? Wer verdient am meisten Ehre und Belohnung? Ich habe gerade heute Morgen die Nachrichten gehört und da habe ich die US Open Siegerin gehört. Sie hat gesagt, sie betet vorher jeweils, aber sie will gar nicht gewinnen, aber sie hat gewonnen. Ich habe mich sehr gefreut, habe der 19-jährigen schwarzen Amerikanerin, die so unverbraucht von ihrem Glauben spricht. Okay, nächstes Bild. Ich glaube, das kann ich jetzt. Ja, super. Ja, wir kommen etwas näher zu uns, oder? Wer ist die Größte oder der Größte? Ich weiß schon, dass Beatrice ganz sicher nicht will die Größte sein. Bei mir ist es schon etwas anders. Wie groß ist bei mir der Wunsch nach Bedeutung und Ehre? Messe ich meinen Wert an der Leistung, dem Aussehen oder der Anerkennung? Im Beruf? Im Outfit? Im Sport? Dem Besitz? In der Politik? Oder auch im sozialen Engagement. Als Architekt hatte ich, bevor ich pensioniert wurde, einen angesehenen Beruf. Von zu Hause kannte ich nichts anderes, denn mein Vater war schon Architekt. Nur mit meiner Selbsteinschätzung in jungen Jahren stimmte da einiges nicht überein. Ich hielt von mir gerade gar nichts, bis ich Gott kennenlernte mit etwa 17 Jahren. Nachher konnte ich die Anerkennung genießen und siehe da, ich merkte, eine gehobene Stellung bringt da Ansehen, weckt Begehrlichkeiten in materiellen Dingen oder auch im sozialen Status in der Gesellschaft. Ich glaube, das ist ganz normal. Auch bei den Jüngern war das nicht anders in unserem Text. Denn in unserem heutigen Text diskutierten sie die Frage, wer von ihnen wohl der Bedeutendste ist, wie ich schon gesagt habe. Ist es einer der 3 Jünger, die mit Jesus auf dem hohen Berg eine himmlische Begegnung erlebte? Oder ist es vielleicht der Jünger, den Jesus lieb hatte? Ist es der Jünger, den Jesus als Fels bezeichnete und ihm die Schlüssel des Himmelreichs gibt? Wow! Die Schlüssel des Himmelreichs. Oder ist es vielleicht Judas, der das Geld der Jünger verwaltete? Wir wollen uns nun mit der Antwort beschäftigen, die Jesus ihnen gab, wer wohl der Größte im Himmel ist. Dazu lesen wir den Text in der Bibel. Wer, möchtest du es denn lesen?
In dieser Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wer ist wohl der Wichtigste in Gottes himmlischem Reich? Jesus rief ein kleines Kind, stellte es in ihre Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes himmlischem Reich. Und wer einen solchen Menschen mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf.
Dank. In unserem Text fällt auf, dass Jesus nicht direkt auf die Frage der Jünger eingeht. Jesus antwortet kontrovers oder entgegengesetzt. Demut statt Leistung findet er wichtig. Scheitern statt Auszeichnung gehört zum Normalen. Klein statt groß. Und Jesus benutzt ein kleines Kind als Vorbild, um die Jünger auf einen anderen Gedanken zu bringen. Ich möchte jetzt einige nach vorne rufen. Christian habe ich gefragt und Sandra und Michael und Christine, wenn sie mag. Ich möchte diesen Vieren nämlich eine Frage stellen. Sie haben alle Kinder, die einen schon etwas größere, die andere etwas weniger. Kommt da um den Tisch. Christian nimmt seines gerade mit, das ist super. Ich habe natürlich vorher, als Tatjana so ein wunderschönes Stück gespielt hat, wo man eigentlich alle ganz ruhig sein müssen und sie da mit dem Pferd rumhüpft. Ja. Das ist der Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Wie habt ihr die Kinder erlebt in der Zeit, als ihr noch kleine Kinder habt, oder wie erlebst du es heute? Wie sind die Kinder? Sandra, hast du einen Gedanken?
Ja, also was mir sagen, schon spontan einfach in Sinn kommt, wenn ich so zurückdenke, so an die Kleinkinderzeit, genau, dann denke ich einfach so an die Erkundungsfreude, also Erkundungsfreudigkeit. So, sie sind neugierig, irgendwie möchten alles, nehmen alles so in den Mund oder irgendwie, ja, so eine Leichtigkeit.
Ja. Michael, was denkst du?
Ja, also was mir auffällt, wenn ich zurückdenke, sie sind neugierig und sie glauben alles. Wenn man ihnen etwas hinstreckt, sagt, willst du das? Sie denken nicht, braucht es eine Gegenleistung? Was soll ich zurückgeben? Sie lächeln, sie sind zufrieden. Man weiß, ich habe jetzt etwas richtig gemacht.
Unbeschwertheit von den Kindern, und sie kommen mit allen Anliegen zu den Eltern. Also, und die Eltern sind so das große Vorbild, und sie lieben sie auch.
Ja, ich finde auch die Sorglosigkeit und die Lebensfreude ist einfach das, ja, was ansteckend ist.
Denkst du, dass das auch das Anliegen war von Jesus, wenn er den Jüngern ein Kind gegenüberstellte zu ihrer Frage?
Vielleicht das, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich meine, die haben ja gefragt, wer der Größte ist, und dann sagt er, hier, stellt euch das kleine Kind an, oder? Ich meine, es ist klar, dass das Kind weiß, es ist das Kleine und überhaupt gar nicht die Ambition hat, ich muss der Größte sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass er das gemeint hat, einfach zu sehen, in den Tag leben, auf Gott vertrauen, aber wissen, hey, ich bin eh nicht der Held, der es alles bewirkt.
Christine, hast du auch noch einen Gedanken zur Frage, was Jesus gemeint haben könnte, als er einfach so aus dem Nichts ein kleines Kind hinstellte und sagte den Jüngern, hey, es geht nicht um die Frage, wer ist der Größte? Nehmt ein Kind als Vorbild. Worin könnte ein Vorbild in den Augen von Jesus beim Kind sein? Ihr habt schon wichtige Dinge gesagt, denke ich. Gibt es noch andere?
Die Kinder orientieren sich an den Eltern. Also Annalina will dasselbe machen wie ihr Papa. Und ja, die Menschen dürfen sich auch an Jesus, an Gott orientieren.
Ja, ein Kind, das ist ja in der Gesellschaft, war es ja nichts Besonderes. Und auch wir sollen diese Haltung einnehmen. Ja, ich bin etwas Besonderes, zählt ja eigentlich nicht, sondern einfach, ja, niedrig sein und wissen, es gibt jemand, der größer ist als ich.
Es ist ja auch noch im Text gestanden, wir sollen so demütig werden wie die Kinder. Und da kam mir noch in den Sinn, unsere kleinen Kinder oder auch heute noch, wenn sie streiten, sind sie vielleicht kurze Zeit aufeinander wütend, aber eigentlich ist der Streit auch wieder schnell vorbei. Und bei uns Erwachsenen, manchmal, wir können ja so lange manchmal auch nachtragend sein, bis wir ja vielleicht auch jemandem vergeben können. Und die Kinder sind einfach, die denken gar nicht so wie wir. Und ja, das ist mir noch
das
so
ein Das ist ein super gekommen. Schlusswort. Danke vielmals euch vielen. Und es geht heute nicht um Erziehung, das ist ein anderes Thema. Es geht darum, um diese Stellung, die die Kinder haben in unserer Gesellschaft. Danke vielmals. Ja, Kinder haben Eigenschaften, die uns Erwachsenen abhanden gekommen sind, wenn es um Glauben und Vertrauen geht. In der Erwachsenenwelt sind Kleinkinder unbedeutend. Ihre Anliegen wirken unter leistungsorientierten Menschen banal. Am Morgen werden die Kleinkinder in die Kita gebracht und Papi und Mami wollen den Tag erfolgreich gestalten können. Das geht mit den Kindern fast nicht, denken Sie. Auch Menschen mit Handicaps oder Senioren klagen nicht selten über mangelnde Geduld für kleine Kinder. Sie stören sich besonders, wenn sie unerzogen und laut sind. Ich hoffe, da trete ich jetzt niemandem auf den Schlips. Aber es ist meine Erfahrung, dass ältere Leute mit kleinen Kindern nicht mehr viel anfangen können. Sie sind ihnen einfach zu wild. In der traditionellen und oberflächlichen Auslegung unserer Bibelstelle hört man nicht selten, dass Kinder einfältig, naiv oder einfach gutgläubig sind. Oder die romantische Vorstellung von der Unschuld der Kinder ist ebenfalls weit verbreitet. Aber meint Jesus das in unserem Text? Wer selbst Kinder hat, weiß, dass diese Vorstellungen wenig mit unseren Kindern zu tun hat. Besonders die Einschätzung, Kinder seien naiv oder einfältig, gehen völlig an der Realität vorbei. Nie mehr lernen wir so schnell und so viel wie in den ersten Lebensjahren. Kinder sind neugierig, interessiert, offen und auch risikofreudig, wie wir das gehört haben von unseren 3, 4 Eltern. Es geht Jesus bei dem wie ein Kind werden nicht um bestimmte Eigenschaften von Kindern, sondern um ihre grundsätzliche Lebenshaltung des Vertrauens und des Glaubens, dass sie Kind von Eltern sind. 4 Aspekte möchte ich dazu herausnehmen. Der erste Aspekt ist vielleicht der wichtigste. Kinder, Kleinkinder, ich rede immer wirklich von Kleinkindern, das sind Vorschulkinder. Bei den anderen wird es dann schon wieder etwas anders manchmal, aber ich rede von Kindern, die noch nicht in der Schule sind, so bis Kindergarten. Sie haben ein unumstößliches Bewusstsein. Ich bin 50% von Mama und 50% von Papa. Ich bin nicht Architekt und ich bin nicht schön und ich bin nicht irgendwas, sondern ich bin einfach Kind von meinen Eltern. Sie haben ein solches Bewusstsein, nichts und niemand kann daran etwas ändern. Ich brauche keine Ehre und keine Titel. Das wollen sie uns eigentlich sagen. Der zweite Aspekt, sie haben ein blindes Vertrauen. Da ist ja mal der Papa und die Mama. sind sowieso die ersten Worte, die sie sagen. Der Papa ist der Beste und der Stärkste. Und Mama ist die Liebste und ja, man kann einfach immer zu ihr gehen. Das dritte Wort ist dann vielleicht McDonald's oder irgendwie sowas. Aber zuerst kommen Papa und Mama. Sie haben ein blindes Vertrauen auf die Eltern. Setze ein Kind irgendwo auf eine Mauer und sag, spring, und sie springen. Sie fragen nicht, kannst du mich halten? Sie springen. Der Verstand eines Kindes, würde ich sagen, heißt Vertrauen. Es gibt keinen Verstand, der sagt, das funktioniert nicht. Das will Jesus eigentlich den Jüngern sagen. Es geht nicht um irgendwelche irdischen Dinge, sondern es geht einfach um das blinde Vertrauen. Du bist mein Kind. Und das Kind weiß, das ist mein Papa, mein Vater. Und dann ein schwieriges Thema für uns. Wie oft machen wir uns Sorgen im Alltag und denken, ach, kommt das gut und wann ist das endlich einmal vorbei und passiert wohl nichts. Ja? Stellt euch vor, ein kleines Kind würde sich immer mit diesen Sorgen beschäftigen. Denkt einmal darüber nach, das gibt es gar nicht. Wenn etwas passiert, dann rennt es zu Mama und Papa, weil dort ist es sicher. Das Leben ist aber auch voller Entdeckungen, es passiert viel, man kann mit dem Velo umfallen, man kann irgendwo in eine Mauer laufen oder in ein Loch treten. Immer, Mama, Papa, wo bist du, hilf mir. Und in seinen Armen oder in ihren Armen ist das Kind sicher. Und was auch noch ist, es gibt von allem genug. Die Frage, hast du genug zu essen? Hast du das schon mal gehört, Christian? Von Annalina. Es ist einfach da, das Essen ist da. Und wenn man es nicht gern hat, spuckt man es raus. So einfach ist das. Und das Letzte, ein zuversichtliches Rufen. Also wenn das Kleinkind ruft, dann ist es völlig klar, dass Papa oder Mama hört. Und habt ihr schon ein Kleinkind gesehen, das Papa und Mama nicht mehr findet? Das ist ganz, ganz schlimm. Ich habe das gerade vorgestern erlebt. Wir waren im offenen St. Jakob, hatten sehr gute Kontakte zu Menschen aus anderen Nationen. Und eine Frau, sie hat gesungen, und ihr kleiner Bub hatte einfach, also er war nicht mehr so klein, etwa Kindergartenalter, und er hat sie nicht mehr gesehen. Und zum Glück wusste eine andere Frau, dass, wo die Mutter ist, und hat ihn dann zur Mutter geführt. Aber das war ganz schlimm, er hat so bitterlich geweint. Ja, es gibt keine andere Lösung, als mit einem Problem, das man gerade hat, vielleicht eben, man ist umgefallen, zu Mama und Papa gehen. Ein zuversichtliches Rufen, die rennen zu den Eltern. Diese vier Aspekte, denke ich, wollte Jesus den Jüngern sagen. Schaut, das ist die Beziehung, die ihr zu mir haben sollt. Und nicht die Frage, wie groß bin ich im Himmel oder wie groß bin ich. Nun, wir kommen noch zu einem anderen Punkt. In unserem Text steht noch etwas sehr Ernstes. Jesus sagt ihnen nämlich, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kleinkinder oder die Kinder, kommt ihr sicher nicht in den Himmel oder in Gottes himmlisches Reich. Das ist eine harte Aussage. Sie ist im Zusammenhang zu sehen, dass die Jünger eben eine Frage gestellt haben, die für Jesus überhaupt nicht wichtig war. Es geht nicht um Größe und es geht nicht um Ansehen im Himmel. Es geht nur um Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Es ist eine ernste Sache. Es ist nicht einfach, das Kind, das ist doch so herzig, sondern es geht darum, dass wir erkennen, dass das wirklich der Schlüssel ist, um in den Himmel zu kommen, dass wir so uns verhalten und so glauben und vertrauen, wie das kleine Kinder tun. Das heißt, im Klartext, kleine Kinder können wir höchstens einholen, aber nie überholen oder besser werden. Stellt euch das vor, wir können nie besser werden als Annalina, die mit ihrem Holzross uns stört, wenn sie rumrennt. Versteht ihr das? Für Gott ist die Beziehung so wichtig und alles andere, was uns so wichtig ist, das ist eigentlich nicht so entscheidend. In diesem Text redet Jesus Klartext. Wir schauen uns noch einen anderen Text an. Zuerst aber noch, Entschuldigung, ich habe noch einen Paralleltext, habe ich eigentlich auch noch. Ich glaube, das kommt jetzt. Ah ja, genau. Es gibt zu dieser Stelle in Matthäus, gibt es noch Parallelstellen. Das ist manchmal gut, wenn man das anschaut, denn andere Schreiber, andere Sichten oder zumindest die Bewertung ist etwas anders. Die rote Hinterlegung sagt eigentlich diese Aussage, die ich jetzt vorher gesagt habe, die ist eigentlich in allen drei Evangelien ähnlich formuliert. Wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen und ihnen dienen. Das ist in Markus 9 erwähnt. Hier wird eigentlich nichts gesagt, dass das der Schlüssel ist zum Himmel, sondern es ist einfach eine Anordnung, die aber auch eine ähnliche Aussage macht. Und auch im Lukas, wer der Geringste unter euch allen ist, der ist wirklich groß. Also die Aussage ist dieselbe, aber Matthäus berichtet noch sehr ernsthaft, dass Jesus eben gesagt hat, das ist auch der Schlüssel in den Himmel. Es gibt keinen anderen Schlüssel als Demut und sich unterordnen. Die blau hinterlegte Stelle, die hat auf den ersten Blick eigentlich nichts mit dem Text zu tun vorher. Es gibt auch Einzelne, die den Text auslegen ohne diese Stelle. Ich bin aber eigentlich der Meinung, dass es sehr wohl etwas zu tun hat. In Matthäus kommt das schon zur Geltung, aber auch in den anderen. Man denkt zuerst, ich muss ein Kind aufnehmen bei mir zu Hause, ich muss sozial werden. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass wenn ich ein Kleinkind aufnehme, dass ich Gott aufnehme in meinem Leben. Und das ist sehr zentral. Das sieht man bei den anderen Texten, in Markus und im Lukas. Wer mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, der mich gesandt hat. Und vorher, wer ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Das ist ein interessanter Zusammenhang, der mir noch nicht so ganz klar ist, warum er genau hier vorkommt. Aber ich denke, Jesus wollte damit sagen, es geht in dieser Haltung wie ein Kind werden noch viel mehr um die Beziehung zu mir. Also du kannst eigentlich nicht so werden wie ein Kind als Erwachsener. Du musst mich haben, du musst mich aufnehmen in mein Leben. Du musst wie so eine intensive Beziehung haben, dass du das überhaupt schaffst als Erwachsener. Das wäre so mein Gedanke dazu. Und ich finde es noch interessant, vielleicht könnt ihr selber auch noch darüber nachdenken, warum Jesus das in diesem Zusammenhang sagte. Noch einmal zu diesem Schlüssel für den Himmel. Ich glaube, andere Stellen, das sind jetzt nicht Parallelstellen, sondern sie sagen einfach, haben ähnliche Aussagen. Es ist die Stelle, wo Eltern Kinder zu Jesus brachten, in Markus 10 wird das berichtet, aber auch an anderen Evangelien, er ihnen die Hände auflegte und die Jünger wurden ungeduldig. Sie haben gesagt, weg mit diesen kleinen Kindern, die stören. Und er war empört, Jesus, und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Und dann wiederum die harte Aussage: Ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Also auch hier wieder der Schlüssel: Es geht nicht um Leistung und Ansehen, wer ist der Größte und der Bedeutendste, sondern es geht darum, dass ich das annehme für mich. Wie ein kleines Kind, ohne Leistung. Wir haben eine, das sind noch die letzte Stelle, wir haben noch eine Stelle, die viele von euch kennen. Es ist da der reiche Jüngling, der einmal zu Jesus kam. In moderneren Übersetzungen wird vom wohlhabenden Mann gesprochen. Ich denke nicht, dass es ein Kind oder ein junger Mann war, sondern eher einfach ein reicher Mann. Und er kam zu Jesus und er fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus antwortete auch wieder, eigentlich eher entgegengesetzt: Warum nennst du mich gut und so weiter? Und er ging nur halbbatzig auf diese Frage ein. Er wollte ihm nämlich sagen, weil er so reich war: Du musst Entscheidendes ändern in deinem Leben. Verkaufe alles, was du hast, und verteile das Geld an die Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Ihr wisst, dass Jesus eine sehr klare und auch harte Haltung zu Reichtum hatte, zu Besitz. Und das kommt hier ziemlich krass zum Ausdruck. Müssen wir denn immer alles Geld gerade weggeben, wenn wir etwas auf der Seite haben? Ich denke nicht, aber der reiche Jüngling ist dann weggelaufen, weil er sehr viel hatte und er es nicht weggeben wollte. Er wollte diesen Besitz als seine Sicherheit, als seine Ehre und als seinen Wohlstand behalten. Und das, ich glaube, das versteht ihr, steht in diesem Gegensatz zu einem kleinen Kind, das gar nichts hat und Jesus in die Mitte stellt als unser Vorbild. Es geht einfach nicht zusammen. Wir können nicht unser Herz an irdische, materielle Dinge hängen und gleichzeitig Reich Gottes im Kopf haben. Das funktioniert nicht. Das ist ein Grund, warum ich mit Beatrice zusammen eigentlich meinen Lebensstil von Anfang an komplett auf den Kopf gestellt habe. Wir haben als erstes alle Kontos geleert, damals als wir geheiratet hatten. Und wollten einfach sagen, alles gehört Gott. Natürlich habe ich jetzt wieder Geld, logisch. Ja? Aber ich sage manchmal: Gott, je weniger das ich besitze, desto besser kann ich dich erfahren. Desto besser kann ich begreifen, warum wie ein Kind ist. Ja? Und deshalb gebe ich es gerne weiter. Im Moment habe ich gerade ein Auto, haben wir vorig. Wer ein Auto braucht, soll es sagen. Wir möchten ohne Auto leben in Zukunft. Es ist eine Befreiung, wenn man geben kann, also hergeben kann, ohne dass man denkt, oh, habe ich genug. Ein Kind macht das nicht. Ich fasse zusammen. Was heißt das für mich, ein unumstößliches Bewusstsein zu haben wie ein kleines Kind? Es heißt für dich, Wenn du mit Gott zusammenleben willst: Ich bin ein Kind Gottes. Und eigentlich genügt das. Gott sorgt für mich und der liebe Vater im Himmel macht mein Leben aus. Ich brauche eigentlich keine andere Sicherheiten. Als Kind des Allerhöchsten trage ich das Bewusstsein, in mir ein Königskind zu sein. Im zweiten Aspekt, wo es um die Frage geht von meinem Vertrauen, da heißt es eigentlich für mich: Jesus hat alle Macht im Himmel und auf der Erde und ich darf ein blindes Vertrauen zu Gott haben. Die Frage ist: Schaffe ich es? Aber grundsätzlich darf ich das. Es braucht nichts anderes. Und ich darf meinen Verstand oft einmal auf die Seite schieben und einfach vertrauen und ihm unterordnen. Diese Verse, die unten noch sind, die könnt ihr nachlesen, wenn ihr möchtet. gehe jetzt nicht zeitlich nicht darauf ein. Das dritte war die Sorglosigkeit. Übersetzt heißt das für mich manchmal, ich muss die Sorgen wirklich nehmen und wegwerfen. Ich will sie nicht immer in meinem Rucksack behalten. Ich will sie Gott abgeben und wegwerfen. Und dann mit Gott mutig vorwärts gehen. Das heißt, es ist vielleicht noch einiges unsicher. Meine Zukunft in Gottes Hand legen, wenn ich krank bin oder wenn ich Sorgen habe. Glaubt ihr, dass Jesus und Gott möchte, dass ihr sorglos lebt? Sorglos? Das heißt nicht, ohne dass ich mich kümmere um die Kinder oder dass ich einen Beruf erlerne oder so. Das sind Aufgaben, die Gott uns gibt. Aber Sorge, das bedrückt, das belastet, das macht unfrei, das bindet. Deshalb müssen wir sie wegwerfen. Und das Letzte, das kennen wir sicher gut, ein zuversichtliches Rufen. Es gibt eine Geschichte von einem jungen Knaben, die Gemeinde ist zusammengekommen, nicht unsere, und sie haben um Regen gebetet, weil eine große Trockenzeit da war. Und der kleine Junge, der ist auch zum Gebet gekommen und hat einen Regenschirm mitgebracht. Könnt ihr euch vorstellen, warum? Die Leute haben gesagt, warum bringst du einen Regenschirm? Es ist ja viel zu trocken. Ja, weil wir jetzt beten um Regen. Wenn ich nachher nach Hause gehen muss, dann regnet es doch. Wir dürfen kommen wie ein kleines Kind, das nichts anderes erwartet, als das, warum es darum bittet. Wie sollte Gott uns einen Stein geben, wenn wir um Brot bitten? Ja, ich möchte euch ermutigen, einfach darüber weiter nachzudenken, wie Kinder sind und was Jesus uns mit diesem wunderbaren Text eigentlich sagen will. Und auch nicht zu vergessen, dass es eine ernste Sache ist. Es ist eigentlich nicht freiwillig. Wenn wir in den Himmel wollen, ist das wichtig. Ich sage es jetzt mal so. Gut. Amen. Wir hören jetzt noch.